NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. März 1926. Der Geburtstag des schwedischen Unternehmers Ingvar Kamprad.
Billy Moppe Expedit. In unseren Wohnungen sind wir regelrecht umstellt von Mitbewohnern made by IKEA.
Was würden Sie tippen? Wer oder was ist Ingvar?
Ingvar? Stuhl.
Falsch. Einen Ingolf gibt's. Weiß mit Holzkreuz im Rücken, 59,99.
Schneckebrot?
Keine Ahnung. Ein Bett?
Ingvar? Bestimmt was für die Küche.
Ivar hat mein Sohn im Jugendzimmer.
Ivar, das IKEA-Regal schlechthin. Unbehandelte Kiefer, vorgebohrte Löcher für die Regalbretter, macht sich gut in Studentenwohnungen. Nur Ivar ist nicht Ingvar.
Habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber weiß ich nicht. Tisch?
Kann jetzt eine Fangfrage sein.
Genau.
Vielleicht ist es ein Mülleimer, man weiß nicht.
Nicht doch.
Das ist der Chef von IKEA.
Bingo. Heute vor 90 Jahren kam er auf die Welt. Ingvar Kamprad vom Hof Elmtarit im Dorf Agunnarit. IKEA. IKEA.
Na, guck an, dann hat er sich ja gut eingepasst in die Produktpalette, namensmäßig, oder? Vorbestimmung.
Nicht so ganz, denn ein Produkt namens Ingvar sucht man im IKEA-Sortiment vergeblich. Wäre wohl auch Ketzerei. Die Idee mit den Produktnamen stammt übrigens von Ingvar Kamprad selbst. Zahlen konnte er sich noch nie einprägen und so wurde aus der Merkhilfe ein Marketing-Gag. Wie überhaupt so manches Erfolgsgeheimnis des IKEA-Universums aus bloßem Zufall geboren ist. Mehrfacher Milliardär und einer der reichsten Männer der Welt ist Kamprad trotzdem geworden. Doch dazu später.
Jetzt haben wir Papa wieder verloren.
Denn zunächst einmal hat Familie Weichelt heute ganz schön was vor.
Das Kinderzimmer haben wir neu renoviert und dazu brauchen wir jetzt ein Bett und Matratze und Lampen, passend dazu Gardinen.
Eine ganze Menge, aber machbar, dachten sie.
Ich hab Durst.
Omi, lässt du den Wagen bitte stehen? Nein, wir brauchen keine Disco-Kugel.
Denn kaum im Laden hat bereits der typische IKEA-Wahnsinn zugeschlagen. Omi 4 will sofort ins Restaurant. Maya 7 will lieber gleich nach Bettwäsche gucken. Und wo ist Papa?
Der rennt gerne vor und sucht sich Dinge aus, die wir eigentlich dann gar nicht brauchen.
Dieser Wahnsinn allerdings hat Methode. Und ausgedacht hat ihn sich genau IKEA-Gründer Ingvar Kamprad.
Sie müssten hier noch viel mehr von den Plastikbeuteln verkaufen. Die Schilder sind zu klein.
So hat man ihn noch vor wenigen Jahren durch seine Filialen streifen sehen. Im Anschlag das Diktiergerät, in das er alles, was ihm nicht gefiel, detailversessen hineinmurmelte. Ein Kontrollfreak, immer gut für einen unangekündigten Besuch.
Heiße Fläche.
So hat er die paar Quadratmeter zu Anfang jeder Abteilung getauft, die den Weichels jetzt zum Verhängnis werden. Bestückt sind sie mit besonders günstigen Lockangeboten.
Tisch Meltorp. Weiß, Melamin beschichtet, 39 Euro.
Einen Tisch brauchen wir nicht.
Meinst du nicht, der passt da hin? Weil du willst den roten Tisch auch nicht mehr. Und du willst nicht so ein Weiß mit so einem runden Eck mitnehmen?
Nein, will sie nicht.
Er sieht dann was und dann denkt, ach, das könnte doch auch passen.
Wer setzt sich dann durch?
Ich.
Mutter Weichelt gegen Ingvar Kamprad 1-0. Ein Sieg mit Seltenheitswert, denn geübt hat der IKEA-Gründer das Verkaufen und Verführen schon von klein auf, mit 5, erzählt Skandinavistin Andrea Suhr.
Da hat er Zündhölzer aufgekauft in Großpackungen und hat die kleineren Packungen dann erst an seine Großmutter und dann an die Nachbarn der umliegenden Höfe verkauft.
Überhaupt die Großmutter. Sie ist die prägende Figur in Ingvar Kamprads Kindheit.
Sie war wirklich für mich ein Ideal, wenn ich jung war. Und sie hat mir auch geliebt. Sie hat immer mich verteidigt.
Und sie hat Ingvar Kamprad Deutsch beigebracht, weil sie im 19. Jahrhundert von Thüringen nach Schweden ausgewandert war oder eher geflüchtet. Ihr Mann, Sohn großbürgerlicher Gutsbesitzer, hatte sie geheiratet, obwohl sie aus einer unehelichen Beziehung stammte und damit den Unmut seiner Familie auf sich gezogen.
Und dann haben sie zufällig eine Anzeige in einer Zeitung gesehen, dass dieser Hof Elmtarit in Småland zum Verkauf stand. Und dann hat man ihn gekauft, ohne ihn vorher gesehen zu haben, ohne die Verhältnisse dort zu kennen.
Denn Schweden verlassen zu dieser Zeit mehr Menschen, als einwandern wollen. Das Land ist bitterarm, vor allem Småland, die Gegend im Süden, die zur neuen Heimat der Kamprads wird.
Das muss ein Himmelfahrtskommando gewesen sein. Das war schon mutig. Das muss abenteuerlust gewesen sein.
zu viel Abenteuerlust für den Großvater. Er begeht Selbstmord. Seine Frau, Ingvar Kamprads Großmutter, schafft es dennoch, die Familie über Wasser zu halten. Eigensinnig, erfindungsreich, zäh. Eigenschaften, die ihr Lieblingsenkel wohl von ihr hat. Erst 17 ist er, als er IKEA gründet, als Versandhandel, der die Kunden mit so ziemlich allem beliefert, was Jungunternehmer Kamprad gerade zu bieten hat.
Fisch, den er selber geangelt hatte, Weihnachtsschmuck, Saatgut. Ein bisschen später kamen dann noch Schreibwaren dazu, wie Bleistifte und Kugelschreiber. Die Ware selber war völlig egal. Handel und Gewinn waren für ihn wichtig.
Und ein konkurrenzlos niedriger Preis, sagt er selbst.
Ich konnte nie verstehen, warum Socken, die in der Herstellung eine Krone kosten, im Geschäft 10 Kronen kosten sollen. Warum ist der Weg von der Fabrik in den Laden so teuer?
Besonders teuer ist dieser Weg damals bei Möbeln. Und so nimmt Ingvar Kamprad eher zufällig auch Tische, Stühle und Schränke in sein Sortiment auf. Um sie möglichst billig anzubieten, lässt er beliebte Modelle einfach nachbauen. Heute nennt man das Produktpiraterie.
Das hat die schwedische Möbelindustrie natürlich enorm verärgert. Und sie riefen zu einem Boykott auf, nicht nur von IKEA, sondern eben auch von allen Firmen, die IKEA belieferten. Das Ergebnis war, dass Kamprad ab 1955 gezwungen war, eigene Möbel zu entwerfen.
Und damit überhaupt erst den Grundstein für eine wirkliche Marke legt.
Er musste jetzt selber kreativ werden und hat dann auch seinen ersten eigenen Designer eingestellt.
Geboren ist der IKEA-Schick. Und was macht den bis heute aus?
Gemütlichkeit, also sehr inspirierend erstmal.
Praktisch und durchdacht.
Familienfreundlich.
IKEA hat mal gute Lösungen für viele Wohnprobleme.
Ich habe immer die Möglichkeit, individuell meine Gestaltungsvorstellung umzusetzen.
Findet Mutter Weichelt.
Das fängt hier schon an, dass ich in der Regel immer mehrere Möglichkeiten habe, die Gestaltung der Fronten zu machen. In einem anderen Möbelhaus steht es fertig da und sie nimmt es so mit, wie sie es sehen.
IKEA also ein Hort der Individualität. Wirklich?
Aber die sind zum Klemmen, Schatz.
Weichelts jedoch sind schon längst wieder mit anderem beschäftigt. Fragen muss man aber trotzdem, wie kann ein Möbelhaus, das weltweit in mittlerweile 328 Filialen exakt das Gleiche verkauft, jedem Kunden das Gefühl geben, er sei ein Individualist? Hier in Deutschland ist die Antwort einfach. Schon mit der ersten Filialeröffnung 1974 in München positioniert sich IKEA als Möbelhaus der Jugend.
In der Zeit herrschte in Deutschland noch der Historismus. Verpackt unter dem Begriff Gelsenkirchener Barock, verspottet, aber überaus beliebt. Verschnörkelt, verdrechselt, dunkel und schwer. Und jetzt kam auf einmal dieser Schwede mit seinen leichten Zusammenbaumöbeln, mit denen man sich ganz deutlich von der Elterngeneration abgrenzen konnte.
Wer jung ist, hat mehr Geschmack als Geld.
So biedert sich damals der erste deutsche IKEA-Katalog der Zielgruppe an. Wohnen als Widerstand, modern, mobil, irgendwie anders. Geblieben ist davon wenig, meint zumindest Skandinavistin Andrea Suhr.
Ich pflege immer zu sagen, dass mich das ins Mark frustriert, wenn ich in eine Wohnung komme von Leuten, die ich noch nicht so genau kenne und die ich erst kennenlernen möchte. Aber die Möbel, die dort stehen, die kenne ich alle bereits beim Vornamen. Der Billy. Ach, guck mal, das Klippern ist auch da und der Lack. Es ist grauenvoll.
Dass sich IKEA gewissermaßen zu Tode gesiegt hat. Bei Familie Weichelt ist davon nichts zu spüren. Sie sind IKEA-Fans durch und durch. Nicht zuletzt wegen des Restaurants, das ihnen heute den entspanntesten Moment des ganzen Einkaufs beschert. Auch das eine Idee von Gründer Kamprad.
Ich hätte gerne Köttbulla, bitte.
Maya, Kinderköttbulla?
Ja. Fleischbällchen und Pommes.
Wir gehen bewusst so her, dass wir mittags nicht kochen müssen und gehen dann hier essen.
27,90 hätte ich gern.
Nicht zu viel für 4 Essen, ebenso viele Getränke und Desserts. Familienfreundliche Preise, das kann IKEA. Ein familienfreundlicher Arbeitgeber, das aber ist IKEA zumindest in den Anfängen nicht.
Ich fordere von meinen Mitarbeitern, nicht allzu viel neben ihrem Beruf zu tun. Es gibt viele Menschen, deren Job ihr Hobby ist.
So gibt es Ingvar Kamprad in den 60ern zu Protokoll und fährt prompt seine erste Ehe an die Wand. Jahrzehnte später bilanziert er.
Ich kenne mich selbst als ein richtig stor Fiaskopelle.
Manchmal habe ich das Gefühl, ein richtiger Katastrophenmensch zu sein. Ich habe so viele Krisen verursacht. Aber ohne sie hätte ich nie so viel Erfolg gehabt.
Hätte es so stor som de har de facto.
Na dann. Pate des Erfolgs ist aber einmal mehr der Zufall. Dass man etwa bei IKEA seine Möbel selbst zusammenbauen muss, hat sich Jelis Lundgren ausgedacht, Designer der ersten Stunde. Die Idee kommt ihm nach einem Fotoshooting aus Frust.
Da war ein Tisch und der musste nun nach dem Shooting zurücktransportiert werden. Und Jelis Lundgren war total empört, dass dieser Tisch einfach nicht vernünftig ins Auto zu packen war und sagte dann, wir können da einfach die Beine rausreißen und sie unter die Tischplatte legen, dann können wir das Ding auch besser transportieren.
Ganz ähnlich das Prinzip der Selbstbedienung. Es geht aufs Jahr 1965 zurück, als die IKEA-Filiale in Stockholm eröffnet.
Der Anstrom an Kunden, der war so unglaublich groß, dass die Mitarbeiter nachher nur resigniert gesagt haben, ja Mensch, dann machen wir die Lagertüren halt auf, sollen die Leute selber reinkommen und sich das selber aus den Regalen holen.
IKEA also ein Milliardenunternehmen aus Versehen?
Also vieles ist sicherlich Zufall gewesen. Ich meine, die Leute hätten ja auch sagen können, wir schließen das Haus für eine bestimmte Zeit, aber wie man mit bestimmten Situationen umgeht, ist vielleicht nicht ganz so zufällig. Sofort dann zu entdecken, da ist Potenzial, das kann man so eigentlich ausbauen.
Den Weichels allerdings steht die größte IKEA-Herausforderung noch bevor.
Jetzt geht's richtig los.
Der Gang durch die Markthalle im Erdgeschoss. Eine Hölle aus Teelichtern, Papierservietten, Kaffeebechern.
Blockkerze 1,60 ist belegt.
Brauchen sie aber nicht. Bettwäsche soll es sein, für Tochter Maja.
Und welche findest du am schönsten?
Diese eine, die mir Papa nicht kaufen möchte.
Weil die aussieht wie bei meiner Oma früher, deswegen ist das schön.
Meine Oma hat aber schicke Bettwäsche.
Ja, super schön.
Papa, hast nicht was anderes zu gucken?
Ehen können hier zerbrechen.
Jetzt reicht es.
IKEA aber macht in der Markthalle fast die Hälfte des Umsatzes. Auch hier dank klug platzierter Lockangebote. Nur, an IKEAs Verkaufstricks scheint sich kaum ein Kunde zu stören. Genauso wie an manch anderer unschöner Geschäftspraktik, die in den letzten Jahren ans Licht gekommen ist.
Ich dachte mal, es wäre halt so ein sehr sauberes Unternehmen.
Wir wagen die Reise nach Weißrussland.
Die WDR-Sendung Markencheck etwa hat herausgefunden, dass IKEA auch in Diktaturen produzieren lässt, unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Und es sind nicht die ersten Enthüllungen. 1994 wird bekannt, dass Kamprad als junger Erwachsener schwedische Nazi-Gruppierungen unterstützt hat.
Es war meine größte Dummheit meines Lebens. Ich habe so spät entdeckt, das war alles falsch.
Dank der Reue bleibt der befürchtete Boykott aus. Andrea Suhr meint, weil sich die Welt von so manch positivem Vorurteil nicht verabschieden will.
Schweden, das sind einfach die Guten. Da wird dann eben das Negative ganz schnell ausgeklammert. Und viele andere Krisen sitzt IKEA aus, indem es sich dazu gar nicht äußert.
Etwa zur leidigen Finanzfrage. Längst hat der Patriarch sein Reich in unzählige Stiftungen, Beteiligungen und Auslandsgründungen aufgesplittet. Mit einem Ziel: Steuern zu sparen. Eleganter Nebeneffekt: IKEA kann inzwischen auch gut ohne zentrale Führungsfigur leben. Seine drei Söhne aus zweiter Ehe, so heißt es, hält Kamprad ohnehin nicht für würdige Nachfolger.
IKEA ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden. Too big to fail, ja.
Zu groß, um zu scheitern. Familie Weichelt hat sich inzwischen zur Kasse vorgearbeitet. Und klar, im Wagen ist mehr als auf dem Einkaufszettel.
Jetzt stellen Sie sich mal hin, was denken Sie, wie viel wird das kosten?
Bei 400, denke ich, sind wir
mit. Sind mit allem zusammen so knapp vor 500.
633,86.
Verkalkuliert.
Aber wer kann bei IKEA schon standhaft bleiben? Wahrscheinlich nur einer, der Chef selbst. Denn der ist zwar Milliardär, aber zugleich ein echter Sparfuchs. Bis heute.
Ich muss zugeben, dass ich mit meinem Auto endlos mit fast leerem Tank fahren kann, nur um 2 Öre billigeres Benzin zu bekommen.
2 Öre billiger Benzin.
Ein Dagobert Duck eben, reich dank Geiz, selbst mit 90.
Im Zeitzeichen gratulierte Kerstin Hild zum Geburtstag von Ingvar Kamprad, der heute 90 Jahre alt wird. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.